ARD.
Das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das klingt gut, das gibt Kraft, das hält uns alle am Laufen, so auch unsere Gesellschaft, Wirtschaft, auch unser Leben und führt uns geradewegs in den Untergang. Zumindest mal über die Klippe und was dann kommt, das wird unvorstellbar, das ist sicher. Und dabei wollen wir doch alle, dass wir als Menschen menschenwürdig leben können und auch unsere Kinder. Doch wie balancieren wir das aus, was uns als Freiheit gegeben ist und die Notwendigkeit, diese Welt zu erhalten? Anders Levermann ist Leiter der Komplexitätsforschung am Potsdamer Klimainstitut und er sagt, endloses Wachstum in einer begrenzten Welt, bitte Schluss damit, lasst uns die Welt falten. Wenn Sie jetzt ein ganz großes Fragezeichen vor Ihren Augen sehen, wie bitte die Welt falten, was bedeutet das? Und wäre Verzicht nicht vielleicht besser, um Ressourcen beispielsweise zu schonen oder gleich ein Verbot? Was ist das überhaupt, das Prinzip der Faltung? Das wollen wir heute Morgen klären, denn unser Buch heute heißt Die Faltung der Welt. Ich sage guten Morgen nach Berlin, Anders Levermann. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, nicht Wachstum ins Meer, sondern Wachstum in die Diversität. Es ist erstmal sehr theoretisch, aber Sie meinen das sehr praktisch. Sagen Sie doch mal ganz kurz, was meinen Sie denn mit Faltung der Welt?
Na, wenn Sie sich, stellen Sie sich den Amazonas-Regenwald vor.
Der ist tatsächlich räumlich begrenzt, genau wie wir auf diesem Planeten räumlich begrenzt sind. Und der wächst trotzdem. Da sind Spezien, die wollen voran, die wollen sich durchsetzen, die stehen im starken Wettbewerb. Das heißt, der Amazonas-Regenwald, der wächst in die Vielfalt. Und wir haben uns angewöhnt, Angst zu haben vor Verboten, Angst zu haben vor Grenzen. Aber wir leben natürlich in Grenzen. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht unendlich entfalten können, tatsächlich in die Unterschiedlichkeit und auch in ein besseres Leben hinwachsen. Das klingt sehr esoterisch, ist es aber nicht. Was wir uns angewöhnt haben, ist, dass wir Probleme dadurch lösen, dass wir den Weg vorgeben, den wir eigentlich gehen müssten. Das ist, warum sich viele Leute bevormundet fühlen, wenn sie Umweltprobleme ansprechen oder wenn über Umweltprobleme gesprochen wird, wenn über das Klimaproblem gesprochen wird. Das müssen wir aber nicht, sondern wir müssen uns wieder angewöhnen, nur das zu verbieten, was wir tatsächlich nicht mehr wollen, was wir nicht mehr haben dürfen. Und das ist in diesem Fall in Bezug aufs Klima ist das CO2. Aber in Bezug auf andere Dinge sind das andere Aspekte. Die müssen wir sehr, sehr schonend, sehr, sehr wenig verbieten. Aber dann können wir innerhalb dieser Grenzen uns frei entfalten.
Also das Falten ist im Endeffekt, Sie haben es in Ihrem Buch ja ausgeführt, ein mathematisches Prinzip. Das heißt, ich gebe die Stoßrichtung, die wir im Moment alle verfolgen, immer weiter Wachstum, immer weiter voran. Da bauen wir eine Grenze ein und dann müssen wir uns eben einen anderen Weg suchen. Das heißt, Sie appellieren eigentlich auch an die Innovation, an die Kreativität unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, von uns Menschen.
Ja, aber das Wichtige ist, es gibt keine Grenze, was die Kreativität, was die Entwicklung angeht. Damit gibt es auch keine Grenze fürs Wirtschaftswachstum. Solange das Wirtschaftswachstum tatsächlich den Wohlstand der Gesellschaft widerspiegelt. Das heißt, eigentlich ist der Gedanke ja am Wirtschaftswachstum, dass wir vorankommen, dass wir uns entwickeln, dass die Zukunft besser ist. Das Wirtschaftswachstum ist das Versprechen, dass es der nächsten Generation besser geht als der jetzigen. Dass es mir selber besser geht, wenn ich was schaffe, wenn ich was zur Gesellschaft beitrage. Und daran ist erstmal nichts falsch, denn Wirtschaftswachstum ist erstmal nur eine Zahl in einem Computer. Und wenn die widerspiegelt, dass unser Wohlstand sich verbessert, dass im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt, dass die zukünftige Generation, dass es der besser geht als der jetzigen, dann ist am Wirtschaftswachstum nichts auszusetzen und das wollen wir auch nicht begrenzen. Was wir aber begrenzen müssen, ist, und das haben wir im Pariser Klimaabkommen auch beschlossen, den CO2-Ausstoß. Und die Leute, ich rede ja sehr, sehr viel vor Wirtschaftsvertretern, fast ausschließlich vor Wirtschaftsvertretern, und da ist es immer eine ganz lustige Situation. Wenn ich sage, dass wir den CO2-Ausstoß aus fossilen Brennstoffen auf Null fahren müssen, dann ist im Raum erstmal Stille und die Leute denken, sie haben den radikalsten Klimaforscher von allen. Bis wir dann nach einer Zeit überlegen, und das dauert gar nicht lange, denen klar wird, Null ist eigentlich viel besser als weniger. denn weniger, das kommt auch aus der Umweltbewegung, aus der auch ich komme. Ja, also das ist auch nichts, da war auch nichts Falsches dran ursprünglich mal, aber dieser weniger Gedanke, der ist natürlich mit einem Voranschreiten erstmal vermeintlicherweise nicht zu vereinbaren. Wie sollen wir immer weiter vorangehen? Wie sollen wir immer weiter wachsen auf dem endlichen Planeten? Naja, genau wie der Amazonas-Regenwald. Wir werden immer vielfältiger. Das heißt, wir haben plötzlich neue Bedürfnisse, wie zum Beispiel, dass wir Dienstleistungen abgenommen bekommen und dafür bereit sind, Geld zu bezahlen. Und dieses Geld geht dann an jemanden, der damit seine Familie ernährt oder die damit ihre Familie ernährt. Das heißt, an dem Vorankommen ist nichts falsch und das wollen wir auch nicht begrenzen.
Die Faltung der Welt ist heute unser Thema. Anders Levermann ist unser Autor. Wir haben ihn in Berlin im Studio und ein klein bisschen wackelt die Leitung. Aber wir machen erstmal weiter an der Stelle, wie die Wissenschaft helfen kann, dem Wachstumsdilemma und der Klimakrise zu entkommen. So heißt unser Buch heute. Wenn wir nochmal, Herr Levermann, darauf kommen, wenn Sie sagen, wir haben einen Planeten, der hat endliche Ressourcen, das wissen wir alle und wir müssen damit zurechtkommen, aber wir können sozusagen die Richtung ändern, sodass wir eine gewisse Faltung betreiben und in die Diversität kommen, so wie der Amazonas-Regenwald beispielsweise. Das ist praktisch der Weg raus aus diesen ganzen Krisen. Erklären Sie doch mal für alle, die in Mathematik und theoretischer Mathematik nicht so ganz begabt sind, was sich denn da verändert, wenn ich etwas falte und eine Grenze einbaue für einen Körper, der sich eigentlich die ganze Zeit nach vorne, also geradeaus bewegt?
Ja, das ist tatsächlich, das kommt aus der Chaostheorie. Ich mache das ja schon lange, deswegen vergesse ich manchmal. Genau, also ich will es erklären.
Also, ein System haben, was voranschreitet, wie das zum Beispiel unsere Gesellschaft tut. Ich denke, dass, also da bin ich halt von überzeugt, da können andere Meinung sein, aber im Prinzip wollen wir voran, wir sind neugierig, wir wollen Neues, unser Leben soll vorangehen. Wenn Sie das haben und diesem System, und das ist mathematisch tatsächlich, wenn Sie diesem System keine Grenzen setzen, dann explodiert das System. Wir haben in unserer Gesellschaft, gerade in einem marktwirtschaftlichen System, eine sogenannte Selbstverstärkung drin. Das bedeutet, wenn Sie Geld haben, können Sie daraus mehr Geld machen. Das ist erstmal ganz normal, wenn Sie das Geld auf ein Konto legen, dann haben Sie ein paar Prozent Zinsen und das wächst halt, je mehr Sie haben, desto mehr kriegen Sie auch dazu. Wenn Sie das aber im Nanosekundenhandel an der Börse betreiben, dann sind das nicht nur 3% pro Jahr, dann sind das vielleicht 3% im Nanosekundenbereich. Und dann ist diese Selbstverstärkung, hat dann die gleiche Zeitskala wie eine Atombombe. Das bedeutet, diese Art von Systemen, die sich selbst verstärken, die explodieren oder sie sterben. Das sind die zwei Optionen. Und wir haben das jetzt gerade beobachtet, weil wir etwa 3 Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg sind, wo das quasi nochmal auf Null gesetzt wurde, dieser Staat. Wir sehen jetzt, wie die Gesellschaft immer weiter auseinander dividiert, sich immer weiter auseinander teilt. Und das sind diese Selbstverstärkungsprozesse, die jetzt in der Gesellschaft gerade greifen. Das sind Exponentialfunktionen. Und was richtig spannend wird, aber wenn Sie diesen Antrieb, den Sie da im System haben, das heißt eine Funktion, die voran möchte, wenn Sie gerne Grenze setzen, dann in einer eindimensionalen Welt, in der wir aber nicht leben, würde dann das System einfach gegen die Wand stoßen. Aber in einer mehrdimensionalen Welt, in der wir tatsächlich leben, kann man seine Trajektorie, seinen Pfad falten. Das heißt, man sucht sich einen neuen Weg. Man sucht sich einen neuen Weg, wie man vorankommt. Und wenn Ihnen jetzt jemand sagt, Sie können kein FCKW mehr in Ihre Sprühdosen machen, wie das in meiner Jugend irgendwann passiert ist, dann finden wir halt andere Wege, unser Deo unter die Arme zu bringen. Und das haben wir gemacht und das haben wir in vielfältiger Weise gemacht. Das machen wir tatsächlich die ganze Zeit. Das heißt, wenn Sie eine Grenze setzen, die wohlgesetzt ist, weil wir wissen, wir müssen sie setzen, nicht weil wir es Grenzen setzen wollen, aber wenn Sie diese Grenze setzen, dann generiert ein voranschreitendes System Vielfalt. In der Chaos-Theorie nennt man das seltsame Attraktoren. Chaos haben Sie vielleicht schon mal gesehen und können Sie auch googeln. Das sind wunderschöne Bilder. Das ist die Kreativität, von der ich spreche. Und das ist das Grundprinzip der Faltung.
Das heißt, ich weiß durch die Beschleunigung diese Selbstverstärkungseffekte, die Sie gerade beschrieben haben, beispielsweise was auch die Kipppunkte angeht in der Klimadiskussion, auch beim Treibhauseffekt und so weiter und so fort. Da sind wir an einem Punkt, es ist sozusagen exponentiell, was da im Moment passiert und wir werden das nicht mehr eingefangen bekommen, wenn ich Sie da richtig verstehe.
Ja, naja, wir müssen das eingefangen bekommen, aber also, wir wissen, ich mache seit 21 Jahren Klimaforschung, bin Klimaphysiker, theoretischer Physiker ursprünglich. Das heißt, die Hälfte meiner wissenschaftlichen Arbeiten sind zur Klimaphysik, die andere Hälfte zur Ökonomie. Und was zum Beispiel ganz klar ist, ist, dass mit jedem Grad Erwärmung, den wir auf dem Planeten erzeugen, durch die Treibhausgase, durch das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle, steigt die Menge an Wasserdampf mit 7%. Das klingt erstmal nicht sehr bedrohlich, aber was das bedeutet, ist, dass die Starkniederschlagsereignisse mit 17% pro Grad Erwärmung häufiger werden. Das bedeutet, bei den 1,5 Grad Erwärmung, die wir schon haben, haben wir 3 Grad in Deutschland, das Doppelte, weil auf Land ist einfach sich schneller erwärmt. Und das bedeutet, wir haben schon 60% häufiger Starkniederschlagsereignisse. Das sind Elbefluten, das sind Ahrtalüberschwemmungen und das ist ein exponentieller Anstieg. Das heißt, Überschwemmungen werden exponentiell ansteigen und tun das schon jetzt. Hitzewellen sogar quadratisch exponentiell. Es geht um die Wetterextreme, die uns tatsächlich bombardieren und immer häufiger bombardieren und die Frage, wie wir damit umgehen und ob wir das, wo die Grenze ist. Denn das eine, was klar sein muss, und das ist auch eine physikalische Wahrheit tatsächlich, das CO2, was wir zusätzlich in die Atmosphäre bringen durch das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle. Die Kohle, das Öl und das Gas, das C, das war seit 100 Millionen Jahren nicht in der Atmosphäre. Das bringen wir jetzt in die Atmosphäre und das bleibt dort für immer, für viele Jahrhunderte. Und im Umkehrschluss bedeutet das, Sie können die Temperatur des Planeten nur stabilisieren, Sie können das Klima nur stoppen, die Klimaerwärmung stoppen, wenn Sie auf Null Emissionen gehen. Und diese Null ist die harte Faltungsgrenze. Die können wir nur erreichen durch Innovation.
Also nochmal ganz klar an diesem Punkt die Unterscheidung, das Verbrauchen oder das Produzieren von Kohlenstoff und Kohlenstoffdioxid durch Pflanzen, Menschen und Tiere ist in einem Art Kreislauf normal vorgesehen. Da passiert relativ wenig global, aber dadurch, dass wir eben das in die Atmosphäre reinbringen, was über Millionen Jahre nicht in der Atmosphäre war, eben als fossiler Brennstoff beispielsweise, als Kohle oder eben auch als Öl gelagert war, gespeichert war, das verstärkt und das ist sozusagen ein Selbstverstärkungseffekt für diese gesamte globale Klimaerwärmung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nochmal unterscheidet.
Das wird zusammengefasst, weil das ist tatsächlich wichtig und ist vielen Leuten auch nicht klar. Wir atmen ja CO2 aus. Und früher wurden von den Klimaskeptikern immer gesagt, sollen wir jetzt aufhören zu atmen? Natürlich nicht, weil das C, was wir ausatmen, das haben wir gerade gegessen. Entweder haben sie ein Steak gegessen oder sie haben Gemüse gegessen. Aber in jedem Fall ist dieses C gerade gewachsen. Und das ist dadurch durch Photosynthese gewachsen. Und bei der Photosynthese wurde das CO2 aus der Atmosphäre genommen und eingebaut in die Pflanze, die dann entweder das Tier gegessen hat oder sie selber. Und dann atmen sie es wieder aus. Das ist ein sehr flacher Kreislauf. Das heißt, das CO2, was wir ausatmen, was die Kühe ausatmen, was die Tiere ausatmen, das war vor wenigen Jahren, vielleicht sogar nur Monaten, dann war das in der Atmosphäre und ist da jetzt rausgeholt worden. Ganz anders beim CO2, das aus fossilen Brennstoffen kommt.
Wenn Sie eine Frage haben an Anders Lebermann, gerne 0681 65 100, da gerne anrufen oder eine WhatsApp an die gleiche Nummer oder Fragen in ein Auto mit Bindestrichen dazwischen @sr.de und dann kommt Ihre Frage an, sowie von Martin Rees. Vielen Dank dafür. Er möchte gerne wissen, Herr Lebermann, welche Zusammenhänge gibt es zwischen der Bevölkerungsentwicklung und dem Klimawandel und was bedeutet dies dann für das Konzept der Faltung?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn alle ökonomischen Wachstumsmodelle und natürlich auch unser Ressourcenverbrauch sind direkt mit dem Bevölkerungswachstum verbunden. Das kann man ganz schön sehen. Wir werden immer mehr und wir verbrauchen immer mehr gleichzeitig. Das heißt, dadurch, dass die Bevölkerungsentwicklung exponentiell war in den letzten Jahrhunderten, dadurch ist auch unser Verbrauch exponentiell geworden. Aber gleichzeitig haben wir auch als Individuen immer mehr verbraucht. Auch jemand, der in einem armen Land lebt und viel, viel weniger verbraucht, als wir das jetzt hier in Deutschland tun oder in den USA oder Kanada, in Dubai. Auch die verbrauchen mehr als sie das. Die meisten verbrauchen mehr, als das früher der Fall war. Deswegen ist dieser Gedanke von einem Fußabdruck, der wurde ja damals von der Ölindustrie tatsächlich eingeführt, um das Problem der Umweltentwicklung, der Klimaentwicklung auf das Individuum zurückzugeben. Also den Menschen zu sagen, du musst was machen. Du individuell, wir als Industrie, wir als die Politik, wir müssen nichts machen. Du als Individuum musst was machen. Denn beim Klimaproblem ist aber klar, wir können das nicht privat lösen. Das muss strukturell gelöst werden. Und das bedeutet nicht, dass wir aus der Verantwortung sind. Das bedeutet, wir müssen wählen und fordern, dass das Problem gelöst wird. Aber es kann nur strukturell gelöst werden, denn auf Null-Emissionen kommen sie nur, indem sie die Sachen anders machen und nicht weniger machen. Und das Anders ist gar nicht schwierig. Das heißt, kein Öl, kein Gas, keine Kohle, sondern das heißt Wind, Sonne, Wasserkraft und Speicher dazwischen. Wir haben die Technologien, ist auch alles da. Konzept ist auch da. Wir sind auch als europäische Gemeinschaft auf dem Weg.
Vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, auch so verstehe ich die Frage zumindest, was das Bevölkerungswachstum angeht. Wir bewegen uns in Richtung 7-8 Milliarden auf diesem Planeten und dann heißt es, wird es irgendwann stagnieren. Aber sind das dann nicht einfach schlicht und ergreifend zu viele Menschen?
Ja, aber wir können, das ist wieder dann das Problem verschieben auf eine Welt, auf der, wo wir wieder keine Verantwortung haben als Individuum. Wir haben eine Verantwortung. Wir verbrauchen, wir emittieren CO2 in Deutschland. Deutschland emittiert etwa 2% der weltweiten Emissionen. Und da sagen die Leute immer, was sollen wir denn? Wir können doch gar nichts machen. Nein. Die Europäische Union, da ist es schon ganz anders, eine ganz andere Größenordnung. Und wir sind ja, es gibt ja 195 Länder auf der Welt. Das heißt, wir in Deutschland emittieren auch jeder Einzelne überproportional viel, mehr als der Durchschnitt. Mhm. Aber diese Null, die wir am Ende haben müssen, die ist tatsächlich vereinigend, denn alle müssen auf Null. Indien, China, Brasilien. Und Sie können dann sagen, ach, das schaffen wir ja sowieso nicht. Aber die USA hat gesagt, sie sind 2045 auf Null. Die Europäische Union hat gesagt, 2045 auf Null. Und China hat ein Feuerwerk von Wetterextremen. Wir kriegen das nicht richtig mit, weil die Informationssperren haben. Aber die Physik macht auch hinter den auch bei solchen Informationssperren nicht halt. Wir wissen, dass China ein Überschwemmungsproblem hat, ein Monsunproblem hat, ein Dürreproblem.
Das heißt, es wird sozusagen global für alle erkennbar, dass es immer schlimmer wird, was die Katastrophen angeht, ausgelöst eben durch die Klimaveränderung. Und dann, wenn ich Sie richtig verstehe, dann wird das schon kommen. Das ist so ein bisschen vage Hoffnung an der Stelle.
Wir sind gerade dabei. Also China hat im letzten Jahr mehr Photovoltaik installiert als der gesamte Rest der Welt im Jahr davor. Ja, da ist eine Riesenexplosion. Die Amerikaner haben das IRA, das Inflation Reduction Act, ausgerufen. Eine Rieseninvestition, die größte Investition, die je in diesem Bereich getätigt wurde für erneuerbare Energien. Die Europäische Union hat daraufhin sich beschwert, dass das ja marktverzerrend wäre, aber man könnte das natürlich auch machen. Wir haben den Emissionshandel, der tatsächlich einen schlechten Leumund hat, aber der extrem gut funktioniert mittlerweile. Wir sind immer noch zu langsam, aber der Emissionshandel macht genau das, was die Faltung braucht. Er führt eine Grenze ein und macht es langsam, sodass man schon jetzt einen Vorteil hat, wenn man Emissionen reduziert und dann den Pfad zur Null-Emission angeht.
Anders Levermann zu Gast heute bei Fragen an den Autor hier bei SR2 Kulturradio. Eine weitere Frage.
Ist das zögerliche Verbrenner aus in der Automobilindustrie eher Fluch oder Segen?
Ja, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich versuche relativ emotionsfrei zu sein. Das geht in Richtung bei verschiedenen Aspekten, nicht, weil ich einfach sage, wir haben eine demokratische Gesellschaft und wir müssen auch natürlich die Zeit, dass wir nach und dass wir beschränken. Aber das Verbrennerauto, das ist aus reiner Ideologie so lange unterstützt worden. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Elektroautos sind so viel besser in so viel Hinsicht, dass wir da so dran festgehalten haben, das hatte mit wirtschaftliche Effizienz genauso wenig zu tun wie mit ökologischer.
Das heißt also eher Fluch, um die Frage nochmal aufzugreifen.
Auf jeden Fall Fluch, also das ist wirklich einfach Quatsch.
Wenn man jetzt mal bei diesem Punkt bleibt und Sie sagen ja auch, es muss eben auch beschränkt werden und ganz klar eine Grenze gesetzt werden, beispielsweise was den Verbrenner angeht. Wenn wir keine fossilen Brennstoffe mehr nutzen dürfen, dann ist das ganz schnell geregelt. Das heißt, wir müssen eine Alternative haben. Wie kann denn beispielsweise so ein großer Autobauer dann im Moment auf Ihre Forderung reagieren? Der wird doch wohl sagen, naja, dann wandere ich erstmal ab und guck mal, wo ich woanders noch Geld verdienen kann, verlagere meine Produktion woanders hin und dann irgendwann, wenn es sich lohnt, dann steige ich damit ein in die alternativen Energien. Ist das nicht vielleicht so eine Fluchtbewegung, die dann auch einsetzt für so einen Autobauer?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Das wird auch im Buch beschrieben. Wir haben jetzt gerade auf Europäischer Union das sogenannte Lieferkettengesetz in einer etwas abgeschwächten Form, aber immerhin etabliert. Das wurde von jemandem von der CSU vorgeschlagen. Das ist also in keiner Form ein linkes oder grünes Projekt. Das haben wir in Bezug auf Klima mit sogenannten Carbon Border Adjustment auch, finden wir das auch wieder. Und was der Gedanke dabei ist, ich habe das in meinem Buch als verallgemeinertes Lieferkettenprinzip formuliert. Der Gedanke ist, dass wir sagen, man kann in einem Land oder in einem Gebiet, in dem man wählen kann, nur noch das verkaufen, was auch mit den Gesetzen des Landes, zumindest mit den Grundgesetzen des Landes, konform hergestellt wird. Das klingt meiner Auffassung nach relativ vernünftig. Ich finde tatsächlich es verblüffend, dass wir uns das erlauben zu sagen, dass wir Dinge importieren, Dinge kaufen, die hergestellt wurden, die nicht gesetzestreu hergestellt wurden. Wir dürfen ja auch keine Hehlerware kaufen und trotzdem erlauben wir uns, Dinge zu kaufen, die produziert wurden, die unter Bedingungen produziert wurden, die nicht den Gesetzen der Bundesrepublik oder der Europäischen Union entsprechen. Und das Lieferkettengesetz macht das jetzt. Also ist noch begrenzt, aber das muss weiter passieren, das muss weiter ausgebaut werden. Und dann bekommen Sie die Situation, dass tatsächlich, wenn man in der Europäischen Union verkaufen möchte, dann muss man sich an die Gesetze der Europäischen Union halten. Und ich denke, das ist ein guter Weg. Das müssen wir, glaube ich, in jedem Fall tun. Denn der Gedanke, dass wir hier keine Gesetze beschließen können, ohne Sorge zu haben, dass wir dann die Gesetzlosigkeit importieren, das ist ja meiner Auffassung nach kein Zustand, den wir halten wollen. Und den gibt es auch erst seit 1995, ne? Also da der WTO, das gab es vorher in dem Sinne nicht.
Die Leitung ist manchmal etwas schlecht heute Morgen, da bitten wir uns für zu entschuldigen, also entschuldigen wir uns für, dass die Leitung ein bisschen wackelt im Moment, Herr Lievermann, aber ich glaube, wir verstehen Sie noch und vor allen Dingen, um bei dem Punkt nochmal zu bleiben, das heißt, wenn ich jetzt ein Smartphone oder auch ein Auto oder auch andere Dinge, die so, ich sag mal, alltäglich sind, ja auch besitze, da müsste ich mir ja eigentlich jetzt schon Gedanken drüber machen, wie sind die eigentlich hergestellt worden, das ist ja auch alles nichts Neues und welche Regeln, welche Gesetze wurden da nicht eingehalten, das heißt, Sie wollen im Endeffekt den Markt zumachen und sagen, alles, was bei uns grundgesetzgemäß vertretbar ist, das können wir importieren, damit können wir handeln, alles andere kommt nicht mehr rein.
Ja, das klingt, im Prinzip ist es das. Ich finde tatsächlich, dass das so sein muss. Ich finde, dass man, wir sind da noch nicht, wir sind da weit, weit von entfernt, aber wir waren das früher nicht. Wir haben das mit dem Zusammenbruch des Ostblocks haben wir das eingeführt, da gab es eine Explosion mit der WTO, mit den Gesetzen, die damit einhergingen. Und seitdem beginnt dieses Produzieren in allen Ländern. Das ist nicht, das gab es auch vorher schon, aber nicht in dem Maße. Das heißt, wir müssen nicht denken, dass unser Leben, so wie wir es jetzt führen, nicht mehr möglich ist, wenn wir diese Art von Regeln wieder einführen. Ich glaube, wir haben eine enorme Verdrossenheit, was Politik angeht. Und das liegt unter anderem darin, weil wir das Gefühl haben, wir sind machtlos in einer globalisierten Welt. Und das ist nicht richtig. Wir müssen unsere Demokratie verteidigen, indem die Gesetze, die wir hier beschließen können, wieder eine Bedeutung kriegen. Und das im Wirtschaftsbereich muss das so etwas wie das Lieferkettengesetz sein.
Doris Jung fragt nach, der Autor spricht permanent über wir. Welches wir meint er ganz konkret? Bitte erläutern Sie das mal. Sie befürchtet, dass auf der Erde das Umsetzungsproblem zu groß ist, um ein wir zu haben.
Ja, also das verstehe ich sehr gut. Deswegen hilft ein Lieferkettengesetz, indem wir nämlich die Einheiten, in denen wir uns einigen müssen, wieder kleiner machen können, sodass wir tatsächlich auch in einer Wahl in der Europäischen Union oder in Deutschland oder im Bundesland jeweils wieder auch eine Bedeutung, diese Wahl eine stärkere Bedeutung bekommt. Wir brauchen dabei nicht unbedingt ein Wir als globale Welt. Aber wenn Sie darauf hoffen, dass das Klimaproblem oder andere Umweltprobleme mit Vernunft gelöst werden, dass das Individuum vernünftig wird und die Produkte richtig kauft, dann hoffen Sie eigentlich noch viel stärker auf ein Wir. Denn dann müssen tatsächlich alle mitmachen, und zwar jeden Tag und immer wieder. Wofür ich plädiere, ist, dass wir uns einigen auf wenige Grenzen. Es ist wichtig, dass das wenige Grenzen sind. Das ist kein Fächer von Reglementierung, kein Mikromanagement. Denn Mikromanagement zerstört die Innovation, zerstört die Kreativität. Sondern es geht um diese Grenzen. Auf diese Grenzen einigen wir uns, und dann führen wir die aber auch als Gesetze ein. Und damit kreieren wir ein Wir. Wir kreieren das Wir in unserem Bundesland, in der Bundesrepublik und in Europa. Und dann natürlich irgendwann auch ein Wir auf der Welt. Ich bin theoretischer Physiker. Ich denke immer tatsächlich als im Universum ist größer, ist ein bisschen übertrieben, aber das ist meistens so bei Physikern, weil die physikalischen Gesetze überall gelten. Aber das Gute, hoffe ich, an der Faltung ist, dass sie eben auch auf kleiner Skala funktioniert.
Irene Ibrahim mit einer Nachfrage. Vielen Dank dafür. Ganz konkretes Beispiel. Was hält der Autor von Temu? Ich glaube, das ist ein recht günstiger Anbieter von Waren aus China, soweit ich informiert bin.
Naja, das ist tatsächlich, also wie das praktisch umgesetzt wird, dann braucht es viele kluge Menschen, das hinzukriegen. Mir geht es tatsächlich darum, also wie so etwas wie ein Lieferkettengesetz oder solche Grenzziehung gemacht wird. Mir geht es darum, dass wir als Gesellschaft, ich kann nicht behaupten, ich habe die Lösung für alle Probleme, aber dass wir als Gesellschaft realisieren, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir eigentlich alle wollen. Wir wollen, dass kein vernünftiger Mensch ist für Artensterben. Kein vernünftiger Mensch ist, kann auch für Klimawandel sein, denn tatsächlich die Veränderung des Klimas ist eine Störung unserer Gesellschaft. Und so sind wir uns eigentlich auf viele Sachen einig, und dann müssen wir diese Grenzen ziehen. Sowas wie Online-Dienste, die dann unkontrolliert zu uns schicken, das muss natürlich geregelt werden. Wenn da das Lieferkettengesetz durchgesetzt werden soll, dann muss man da eine Kontrollinstanz dazwischen haben. Ich denke, dass man die Beweispflicht auf die Seite des Produzenten bringen muss.
Als ganz konkretes Beispiel schreiben Sie auch über die ganz großen Online-Dienste, von denen man sagt, die sind too big to fail. Ja, also Unternehmen, die eine Größe haben, die längst das Bruttosozialprodukt einiger Länder überschreiten. Sie sagen, da haben wir die Faltungsgrenze des Unternehmenswachstumsgesetzes. Und da schlagen Sie auch so eine ganz konkrete Größe vor. Das heißt, Sie wollen die Unternehmensgröße begrenzen. Damit wird diese Größenordnung nicht mehr praktisch auch eine politische und eine gesellschaftliche Rolle, wie wir sie ja mittlerweile bei ganz großen Unternehmen, nehmen wir mal Amazon oder auch Tesla beispielsweise, haben.
Ich möchte tatsächlich, und das hätte ich früher nie gedacht, dass ich das hier sage, aber ich bin auf eine gewisse Art sehr konservativ. Ich möchte, dass wir so weiterleben können in vielen Aspekten, wie wir das gerade tun. Und das bedeutet auch eine Marktwirtschaft und einen Wettbewerb. Wenn Sie aber Firmen haben, die exponentiell so schnell und so stark gewachsen sind, weil sie in einem luftleeren Raum gewachsen sind, weil sie ein neues Gebiet erschlossen haben, wie zum Beispiel Amazon, wie Tesla auch, also die in eine Konkurrenz hatten bei ihrem Wachstumsprozess, dann sprengt das die Gesellschaft. Und zwar in dem Sinne, dass Firmen dann so groß werden wie Länder in ihrem Umsatz, in ihrer finanziellen Macht. Und wir haben uns aber, und das steht im Grundgesetz, das steht aber in praktisch jeder demokratischen Verfassung der Welt, wir sagen, dass der Souverän des Landes oder und der Einheit, der demokratischen Einheit der Europäischen Union, ist die Bevölkerung. Und damit gilt ein Primat der Politik über der Wirtschaft. Dieses Primat ist aber gefährdet. Zum Beispiel, wenn Firmen sagen können, dass sie in andere Länder gehen und dann von die Sachen importieren, aber auch wenn sie so groß werden, dass sie genauso groß werden wie die Staaten, in denen sie operieren. Und wenn sie da eine Grenze ziehen würden, und zwar nicht eine kleine Grenze, sondern eine riesengroße Grenze, dass sie sagen, ein Staat darf nicht größer werden als eine Firma darf nicht größer werden als der Staat, in dem sie operiert, dann was dann passieren würde, wäre nicht ein Zerstören dieser Firmen, sondern ein Aufsplitten in kleinere Teile. Momentan haben sie eigentlich faktisch keinen Anreiz, eine Firma aufzusplitten in Unterunternehmen. Sie haben einen Anreiz zu fusionieren, größer zu werden, die Macht zu kriegen, aber nicht für das Gegenteil. Wenn sie aber, das ist in der Vergangenheit in den USA häufig gemacht worden, das letzte Mal beim Telekommunikationsunternehmen AT&T, das wurde aufgesplittet, um den Markt zu erhalten. Denn diese kleineren Unternehmen, die sind dann wieder in Konkurrenz mit anderen Unternehmen. Und damit erhalten sie die Vielfalt, sie erhalten es den Markt und sie haben gleichzeitig das Primat her.
Sie haben als Beispiel ja auch genannt, für Deutschland, glaube ich, war es, wenn man davon 500 Milliarden der Größenordnung, was den Bundeshaushalt angeht, dass man maximal 10% als Unternehmen groß sein darf. Also Amazon würde nicht mehr nach Deutschland kommen.
Genau, aber das ist, und da muss man halt mit Lieferkettengesetz und solchen Kombinationen liefern. Also mir geht es tatsächlich, ich bin Physiker mit 10 Jahren jetzt ökonomischer Expertise. Aber ich kann natürlich nicht behaupten, in vollständiges Regelwerk, ein vollständiges Gesetzbuch hinzublättern, was alle Probleme der Welt löst. Aber was ich gerne möchte, ist, dass wir verstehen, dass wir auf einem endlichen Planeten leben, dass wir insgesamt Endlichkeit haben. Dadurch, dass wir als Menschen zum Beispiel auch in Einheiten zusammenleben, die wir noch kennen, die wir noch überblicken können, also in Bundesländern, in Ländern, in der Europäischen Union und in diesen dann auch wählen. Und wenn wir diese Endlichkeit akzeptieren, dann bedeutet das, wir müssen auf bestimmte Dinge, für bestimmte Dinge Grenzen setzen. Das bedeutet aber nicht, in einer multidimensionalen Welt bedeutet das nicht, dass wir wirklich eingeschränkt sind. Es gibt unendlich viele Zahlen im Intervall zwischen 0 und 1. Es gibt unendlich viel Platz zwischen Himmel und Erde. Ein Vogelschwarm ist nicht eingeschränkt, weil der Vogelschwarm nicht in den Weltall fliegen kann und nicht in den Ozean stürzen kann. Aber dazwischen ist freie Entfaltungsmöglichkeit. Und genauso finden wir, obwohl wir endlich viele Frequenzen hören können, finden wir immer wieder neue Musik. Die Faltung passiert tatsächlich überall, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Kunst. Und wir müssen sie nur akzeptieren, wir müssen nur die Endlichkeit unseres Planeten akzeptieren.
Anders Levermann, heute bei Fragen an den Autor hier auf SR2 Kulturradio, die Faltung der Welt. Sein Thema, eine weitere Frage.
Wie findet man die richtige Grenze? Zuerst die wissenschaftliche Ebene. Wie ermitteln Sie als Wissenschaftler eine sinnvolle Grenze für ein Wirtschaftssystem? Und dann zur politischen Ebene. Welchen Prozess schlagen Sie als Demokrat vor, eine Grenze gesetzlich festzulegen? Und wenn Sie sich dann auf eine Grenze geeinigt haben als Demokraten, wie prognostizieren Sie, ob durch diese Grenze auch tatsächlich der Prozess angeregt wird zu einer Entfaltung, zu einem sozialen, ökologischen und freiheitlich besseren Zustand?
Eine sehr komplexe Frage, die mit mehreren Aspekten da zusammenkommt. Vielleicht können Sie es anhand eines Beispiels mal kurz illustrieren.
Ja, wir haben tatsächlich solche Grenzen schon eingeführt, und zwar oft. Das erste war die Einführung von Privateigentum. Das ist tatsächlich seltsam. Die Leute denken, wie kann denn ein Recht, ein Privateigentumsrecht, wie kann das denn eine Grenze sein? Ja, das war die Grenze an die Mächtigen. Auch wenn ich weniger mächtig bin als du, darfst du mir das nicht wegnehmen, was ich habe. Und so haben wir die Grenzen auch erweitert und haben gesagt, wir führen Menschenrechte ein. Das ist auch eine Begrenzung der Macht der Mächtigen gewesen. diese Grenzen, die Faltungsgrenzen, wie ich sie nenne, das sind tatsächlich Grenzen, die sie ins Grundgesetz schreiben können, weil sie so ein Konsens sind, dass die gesamte Gesellschaft sich darauf einigen kann. Wie ich vorhin gesagt habe, niemand ist vernünftigerweise für Artensterben. Die Leute sagen, sie möchten bestimmte Sachen nicht machen, um Artensterben zu verhindern. Das ist was anderes. Aber wir können eigentlich nicht für Artensterben sein. Genauso können wir nicht sinnvollerweise für Klimawandel sein. Die Null-Emissionen von fossilem CO2 sind eine Grenze, die ist wissenschaftlich fest. Denn wir wissen, dass solange wir CO2 aus Öl, Gas und Kohle verbrennen, steigt die Temperatur des Planeten weiter. Wir haben jetzt 1,5 Grad erreicht. Letztes Jahr haben sie gerissen. Wir haben aber genug Kohle gefunden im Boden, um den Planeten um 15 Grad zu erwärmen. Das hieße dann 30 Grad im Jahresmittel mehr in Deutschland. Und damit bekommen sie ein wetterextremes Feuerwerk, was die Demokratie, der Rechtsstaat in Deutschland nicht überlebt wird. Das heißt, wir müssen sowieso auf Null Emissionen. Das heißt, es ist und nur so eine Art von Grenzen können wir auch tatsächlich ins Grundgesetz schreiben, können wir um unsere Verfassung schreiben, denn wir müssen uns auf diese Grenzen einigen. Und damit sehen Sie auch schon, es geht hier nicht um Mikromanagement. Es geht nicht darum, Leuten vorzuschreiben, Fahrrad zu fahren, wenn sie das nicht wollen. Sondern es geht darum zu sagen, das ist meine Atmosphäre genauso wie deine. Du darfst kein CO2 mehr ausstoßen, wenn das, weil die Atmosphäre begrenzt ist.
Eine weitere Frage, die per Mail reinkam, den Absender kann ich jetzt leider nicht erkennen, aber der Autor, so steht da, sagt sinngemäß, Elektroautos sind ökologisch sinnvoller als Fahrzeuge mit Verbrennermotoren. Die Frage dazu, wurde in diese Überlegung die Entsorgung der Batterien einbezogen? Das ist so eine Frage mit einem Beispiel im Detail. Haben wir nicht irgendwann das Problem der Entsorgung der Batterien für E-Fahrzeuge?
Selbstverständlich. Und ich bin auch niemand, der jetzt steht und sagt, wir müssen alles mit Elektroautos zupflastern. Ja, Autos haben andere Probleme, ganz unabhängig davon, ob sie CO2 ausstoßen oder nicht. Und zum Beispiel das mit den Batterien. Wir haben eine ganze Reihe von Problemen, die gelöst werden müssen. Das Erste, was wir jetzt bis 2045, das heißt in 20 Jahren, lösen wollen und wo wir auch, das muss nochmal klar sein, als Europäische Union, wir sind ganz klar auf dem Pfad, das zu lösen. Die Leute denken immer, das ist gar nicht möglich. Nein, wir müssen das schon. 2039 gibt es kein CO2-Zertifikate mehr in der Europäischen Union für Elektrizität und Wärme, also für Energieproduktion. Ja? Das heißt, wir sind schon auf dem Weg. Wir haben danach aber, nachdem wir das Klimaproblem gelöst haben, und das können wir tatsächlich, die Lösung, das machen wir auch gerade, wir sind nur viel zu langsam, aber danach haben wir das allgemeinere Nachhaltigkeitsproblem. Das klingt furchtbar langweilig für viele Leute, aber was das bedeutet ist, wir müssen aufhören, Ressourcen zu verbrauchen. Und ich denke, dass wir mit dem Emissionshandel eine Blaupause haben, eine politische Blaupause, wie wir das lösen können, auch für andere Dinge. Und da gehören zum Beispiel die Batterien von Elektroautos dazu. Das heißt, irgendwann müssen wir auf null Ressourcenverbrauch kommen. Das klingt immer noch wie eine Utopie, aber das muss so sein. Denn auf einem endlichen Planeten können Sie zwar unendliches Wirtschaftswachstum haben, aber Sie können nicht unendliche Ressourcen abbauen. Das ist eine physikalische Sicherheit.
Also nochmal, um das vielleicht, weil es auch akustisch nicht so ganz gut rübergekommen ist. Wir müssen den Abbau der Ressourcen auf der Erde einstellen. Das ist Ihre Forderung. Das heißt, wir müssen recyceln, was das Zeug hält.
Naja, was heißt das? Meine Forderung, also ich sage immer, Klimaforscher fordern mich. Ja, also ich fordere tatsächlich als Privatperson, aber natürlich nicht als Forscher. Aber es ist physikalisch einfach selbstverständlich, wenn Sie einen endlichen Planeten haben, dass Sie nicht unendlich Ressourcen abbauen können. Das ist, ja, also viel Spaß, wie sollen Sie das machen?
Eine weitere Frage.
Wie soll aber diese Beschränkung erfolgen, wenn ich auf der anderen Seite Gesetze schaffe, dass niemand, der nicht absolut nicht will, ein bestimmtes Ressort an Stoffen verbrauchen darf, die automatisch bezahlt werden? Denn wenn etwas bezahlt wird, habe ich auch nicht die Notwendigkeit, darüber nachzudenken und mich einzuschränken.
Also wie können wir die einschränken, die sich nicht einschränken lassen wollen? Das klingt da so ein bisschen durch.
Ja, das ist aber genau der Punkt der Faltung, wenn Sie so wollen. Wir müssen uns darauf einigen, auf diese Grenzen einigen, und dann sind das Gesetze, dann sind das nämlich Verbote. Im Gegensatz dazu, dass wir das auf freiwilliger Basis machen. Ich kann keinem indischen Bauern, der arm ist, sagen, er soll CO2 reduzieren, er soll sich einschränken. Genauso fällt mir das aber schwer, alleinerziehenden Eltern in Ballungsgebieten zu sagen, ihr müsst jetzt 2 Stunden am Tag vom Regal im Supermarkt stehen, um die richtigen Produkte rauszusuchen. Und sogar ich, der ich sehr privilegiert bin, habe dafür die Zeit nicht und möchte das auch nicht. Ich möchte in den Supermarkt gehen und dann nur Sachen kaufen können, die mit den Grundgesetzen meines Landes, die Grundgesetze, auf die wir uns geeinigt haben, konform sind, mit denen konform sind. Und dafür würden wir diese Grenzen einführen und dann gibt es das einfach nicht mehr.
Eine weitere Frage von Ralf O. geschickt. Vielen Dank dafür. Wie will so ein kleines Land wie Deutschland auf einer Welt mit Autokraten, die ganz andere Ziele verfolgen, etwas bewirken?
Tatsächlich ist meine Hoffnung, das mag naiv sein, aber wie gesagt, am Potsdam-Institut sind wir relativ gut aufgestellt und diskutieren die Sachen sehr, sehr intensiv und auch sehr, sehr vielfältig. Ich hoffe auf einen Domino-Effekt. Die Europäische Union hat sich dafür entschieden, auf Null Emissionen zu kommen 2050, 2045. Die Vereinigten Staaten von Amerika genauso. Und China wird es machen, ohne uns das zu sagen. Und wenn wir das kombinieren mit dem Carbon Border Adjustment, damit nämlich, dass wenn man etwas importieren möchte, wie zum Beispiel, wenn man Stahl in die Europäische Union importieren möchte, dann muss man den CO2-Preis zahlen, der hier kosten würde. Und dann irgendwann kann man es gar nicht mehr importieren, wenn das CO2 ausgestoßen hat. Dann haben wir tatsächlich, auch wenn wir mittlerweile immer weniger werden prozentual auf der Erde, das ist mir schon klar, aber dann haben wir irgendwann eine Marktmacht. Und weil es die Technologien gibt, wird, das ist meine Hoffnung, das ist nicht selbstverständlich und das ist auch nicht keine physikalische Gesetzmäßigkeit, werden auch andere Länder sagen, nein, ich muss jetzt so produzieren, dass ich meine Produkte auch in der Europäischen Union, auch in China, auch in den Vereinigten Staaten von Amerika verkaufen kann.
Kurt Huwig, nochmal mit einer Nachfrage, auch in Sachen Elektroautos. Wo nehmen Sie denn zum Beispiel die seltenen Erden her, die unter unsäglichen Bedingungen aktuell abgebaut werden, die beim Bau von Elektroautos benötigt werden? Und er befürchtet eher, wenn wir die Herstellungsbedingungen festlegen wollen, dann werden es andere eben weiter so machen, wie es bislang läuft. Das hängt ja auch damit zusammen, was Sie gerade erklärt haben.
Das hängt genau damit zusammen. Das ist wieder Lieferkettengesetz. Wir kommen darum nicht rum, weil sonst haben wir einfach keine Autonomie in unseren demokratischen Einheiten, weder im Saarland noch in Deutschland noch in der Europäischen Union, wenn man nichts entscheiden kann, für sich selber nichts entscheiden kann, weil man immer denkt, dann machen sie es halt woanders. Sie haben vollkommen recht, die seltenen Erden sind ein Problem, aber es sind nicht nur die seltenen Erden, die sind ja auch für Windkraftanlagen ein Problem und so weiter. Wir haben insgesamt ein Ressourcenproblem und das müssen wir auch angehen. Aber das Einzige und das eine, aber was permanent neu auf unserem Planeten ankommt, ist Sonnenenergie. Das ist das Einzige tatsächlich, wenn Sie da physikalisch drüber nachdenken, was wir die ganze Zeit dazu kriegen. Alles andere ist schon hier. Ja, das bisschen kosmische Strahlung fällt nicht ins Gewicht, da können Sie keine Autos mitbauen, ja, mit der zusätzlichen Materie, die draufkommt. Diese Energie, die erlaubt es uns aber, die Entropie immer wieder zurückzuschieben, immer wieder zu reduzieren. Das bedeutet Recycling. Ja, und es ist ein langweiliges Thema, das gibt schon seit den 70ern, seit den 80ern und alle schlafen ein, wenn sie das hören. Deswegen will ich da auch gar nicht reingehen, aber auch da müssen wir irgendwann die Faltungsgrenze setzen und zu sagen, wir produzieren nur noch mit Dingen, die wir schon mal verwendet haben oder die nicht gewachsen sind. Das können wir nicht über Nacht schaffen, dafür brauchen wir sowas wie den europäischen Emissionshandel, nämlich eine Grenze, die wir langsam einführen, über 20 Jahre und wo Sie nach und nach immer mehr Geld dadurch kriegen, wenn Sie die Grenze einhalten. Also Sie kriegen einen Anreiz, die Grenze einzuhalten, bis irgendwann die Grenze auf Null gefahren ist. Und dann haben wir eine Welt, in der produziert wird, sodass man recyceln kann und wo unglaublich viel Arbeit und Arbeitskraft reingeht, um zu recyceln. Und dann können wir im Einklang mit diesem Planeten leben. Deswegen ist die Faltung der Welt tatsächlich eine Utopie. die sehr praktisch ist, aber die ich tatsächlich meinen Kindern geben könnte und sagen könnte, guck mal, so könnte es gehen.
Eine weitere Frage noch an Anders Levermann.
Ob er nicht zu verengt auf den Klimawandel hindenkt und die Umweltproblematik aber umfassender ist und dass es am Ende nicht zumindest unsere Gewohnheiten so sehr betrifft, wenn wir erdgerecht leben wollen, dass wir das doch dann am Ende als Verzicht und Begrenzung empfinden und auch empfinden müssen.
Also der Verzicht, der dann sozusagen über allem steht und das wollen wir ja nicht, sondern erdgerecht leben, ohne dass wir denken, wir verzichten. Das ist ja eigentlich die Aussage, die Sie schon gesagt haben.
Genau, das ist der Gedanke, aber Sie haben also vollkommen recht, unser Leben wird sich verändern, aber unser Leben hat sich auch in den letzten 20, 30 Jahren hat sich schon immer verändert. Es ist nur häufig passiert, dass nur unkontrolliert und ohne, dass wir das entscheiden. Die Einführung von Computern in unsere Welt hat unser Leben verändert, die Einführung von mobilen Funkgeräten hat unser Leben verändert. Das war unkontrolliert, wenn Sie so wollen. Wir haben aber in der Vergangenheit auch kontrolliert unsere Welt verändert, indem wir nämlich zum Beispiel Grundgesetze eingeführt haben, Menschenrechte eingeführt haben. Und das müssen wir weitermachen. Die Endlichkeit unseres Planeten ist einfach ein Fakt. Und die müssen wir einführen. Und dann werden wir uns auch nicht unfrei fühlen. Denn es ist eine Freiheit, in einer schönen Umwelt zu leben.
Inge Käufer aus Saarbrücken hat eine Mail geschickt, vielen Dank dafür. Sie sagt, das Leben, wie wir es bisher ja auch führen, bedeutet, dass wir auch Kriege führen. Kriege werden geführt um Rohstoffe, um Gebiete und noch mehr. Die Kriege sind bedingt auch durch unsere Lebensweise mit einem Fragezeichen versehen. Ich würde sagen, ja, natürlich auch durch unsere Lebensweise. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch darüber, dass man im Endeffekt auch den Anreiz reduzieren muss, einen Krieg zu führen, weil wir versuchen immer mehr oder überhaupt zu überleben, weil wir die Rohstoffe brauchen. Also das ist so ein Kreis, den wir damit durchbrechen müssten.
Ja, also wir haben heute eine holprige Verbindung offensichtlich und so, deswegen ist das insgesamt ein bisschen holprig, aber die Faltung ist tatsächlich, löst eine Vielzahl von Problemen. Und ich glaube, diese Vielzahl von Problemen, die haben wir schon sehr, sehr lange und nach über die Jahrzehnte fangen wir an, daran zu verzweifeln. Es kam vorhin der Gedanke, was ist mit den seltenen Erden, was ist mit den Batterien von Elektroautos. Seit Jahrzehnten schippern wir Öl, Gas und Kohle um die halbe Welt aus Ländern, die wir politisch ablehnen, wie Saudi-Arabien und jetzt Russland. Wir sind abhängig von diesen Ländern, weil wir glauben, dass wir nur mit dieser Energieversorgung tatsächlich zurechtkommen. Erneuerbare Energiesysteme brauchen ein Ausmaß von ungefähr der Größe der Europäischen Union, weil sie brauchen immer irgendwo Sonne und irgendwo Wind. Und dass die Wettersysteme, das können Sie sich wenn Sie eine Wettervorhersage sich angucken, sehen Sie das, die sind immer so groß wie ein Land ungefähr, ein halbes Land manchmal. Und das bedeutet, wo Wind, irgendwo ist Regen, aber irgendwo anders ist auch Sonne. Und wenn Sie das mit dem Energiesystem einfangen, dann haben Sie eine stabile Situation, wenn Sie dazwischen auch Speicher setzen. Das heißt, Amerika kriegt eine Lösung, China kriegt eine Lösung, die Europäische Union kriegt eine Lösung. Und dann sind wir unabhängig, was das angeht. Wir werden dann auch unabhängig vom Ressourcenverbrauch, wenn wir recyceln. Das ist tatsächlich der Pfad in eine bessere Welt.
Eine weitere Frage.
Die derzeitige Bundesregierung geht sehr kleinteilig vor, was halt so Maßnahmen und auch Vorschriften angeht. Halten Sie das für zielführend, diese Vorgehensweise?
Naja, wir haben gerade zwei Parteien in der, so leicht es mir tut, aber in der Bundesregierung, die das Klimaproblem eigentlich nicht angehen wollen. Alle Parteien, bis auf der AfD, haben das 1,5-Grad-Ziel unterschrieben. Drei von den vier Parteien, die das getan haben, wussten nicht wirklich, was das bedeutet, behaupte ich einfach mal. Ich bin jetzt da gerade ein bisschen stark, aber ich muss das wirklich mal in der Klarheit sagen, obwohl ich keiner Partei angehöre und ich auch für keine Partei jetzt stehe in irgendeiner Form. Aber das funktioniert natürlich nicht. Wir haben uns aber als Gesellschaft insgesamt daran gewöhnt, dass wir nur noch kleinteilige Sachen entscheiden, weil wir uns nicht auf Sachen einigen. Aber Auf Klimaschutz müssen wir uns einigen können. Das Problem ist, sobald sie Klimaschutz sagen, kommt jemand von der Ecke und sagt, ja, wenn du Klimaschutz willst, dann musst du aber auch, darfst du aber auch keine Wurst mehr essen. Ja? Wenn du das möchtest, dann musst du auch das. Und das lähmt uns seit Jahrzehnten mittlerweile. Es wird immer schlimmer. Wir brauchen aber diese großen Lösungen. Und in diesen großen Lösungen, in diesen Grenzen ist auch diese Freiheit möglich, dass wir machen können.
Vielleicht kommen wir an dem Punkt nochmal zu den Faltungsgrenzen, die Sie ja in Ihrem Buch, es sind gar nicht so viele, beschreiben. Verbunden mit der Frage, die uns Gerd Nowacki-Bell geschrieben hat aus Appleborn. Vielen Dank dafür. Er hat nämlich geschrieben, was würde der Autor tun, wenn er Bundesumweltminister wäre? Welche drei konkreten Gesetze würde er angehen? Vielleicht verbinden Sie es mit Ihren Faltungsgrenzen, die Sie vorschlagen.
Ja, als Umweltminister wäre das tatsächlich, wären das diese zwei Sachen erstmal, die wir in der nächsten Nähe machen müssen. Wir müssen alle Wirtschaftssektoren in den Emissionshandel einbinden. Das wird auf europäischer Ebene entschieden. Und wir hatten den Emissionshandel schon sehr lange für bestimmte Sektoren. Jetzt wurde gerade der ETS 2, der Emission Trading Scheme 2, beschlossen, wo jetzt auch Transport und Gebäude mit drin sind. Und wir müssen natürlich in naher Zukunft alle Wirtschaftssektoren drin haben. Das wäre das Entscheidende. Das geht tatsächlich auch unsere Regierung auch an. Aber das müssen wir mit Kraft machen. Also das müssen wir weiterführen.
Das heißt, als Bundesumweltminister wären das schon mal die wichtigsten und natürlich auch darauf hinarbeiten, Sie haben es schon erwähnt, die Null in Sachen CO2, in Sachen Emissionen 2045 anvisieren und den Rohstoffabbau mit einem Ende definieren. Jetzt sagen Sie aber, wir müssen die Unternehmensgröße noch begrenzen, auch das Erbe begrenzen und auch Einkommensunterschiede begrenzen. Das sind die drei anderen großen. Wen braucht es denn dafür?
Ja, da haben Sie recht. Das sind aber natürlich wirklich utopische Grenzen, auch im wahrsten Sinne. Und das ist mir nochmal ganz wichtig. Also ich bin für eine Leistungsgesellschaft, für eine Marktwirtschaft. Und ich bin dafür, dass man durch seine eigene Leistung reich werden kann und meinetwegen auch sehr, sehr reich. Was wir uns aber nicht erlauben können, man braucht dafür, dass das Geld etwas wert ist. Dafür braucht man eine Gesellschaft. Das heißt, Elon Musk, Jeff Bezos, der braucht uns, weil wir sagen, dieser Euro, den du da zu Milliarden hast, der ist was wert. Wir kaufen mit diesem Euro was. Das bedeutet, das erste Ziel, bevor wir überhaupt über Rechtsstaat und Demokratie reden, ist, dass wir eine Gesellschaft brauchen, die sich auf Regeln einigt. Und diese Gesellschaft reißt uns gerade auseinander. Und da sind wieder diese Selbstverstärkungsprozesse mit drin, weil sie einfach unendlich viel Geld anhäufen können in der derzeitigen Situation. Die Schweiz hat einmal abgestimmt darüber, ob es einen Unterschied zwischen dem niedrigsten Einkommen in einem Land und dem höchsten geben sollte. Diese Abstimmung ist nicht durchgekommen, aber das ist das, was schon lange im Raum steht und was man überlegen könnte. Und da muss man aber ganz konkrete Zahlen nehmen. Stellen Sie sich vor, das Mindesteinkommen in Deutschland wäre 20.000 im Jahr. Ja, das ist nicht ganz der Fall, aber nur einfach als Gedankenspiel. Was wäre, wenn man höchstens 100 Mal so viel netto verdienen würde? Das wären 2 Millionen im Jahr. Und zwar netto auf dem Konto. Wie viele Menschen kennen Sie, die mehr als 2 Millionen im Jahr verdienen? Wahrscheinlich nicht so viele. Das wäre die Grenze, die ich einführen würde. Und dann würde ich sagen, ich bin Gott sei Dank, das muss diskutiert werden. Das ist auch nicht meine Entscheidung. Das darf auch niemals eines Menschen Entscheidung sein. Aber die würden damit 99% der Bevölkerung, 99,9% der Bevölkerung überhaupt nicht tangieren. Sie könnten immer noch wahnsinnig reich werden, weil 2 Millionen im Jahr verdienen ist sehr, sehr viel. Und was Sie dann, wenn Sie das kombinieren damit, dass Sie auch nur 2 Millionen vererben dürfen an eine Person, Sie dürfen mindestens, an viele Personen dürfen Sie immer irgendwie mehr vererben, aber eine Person kriegt nur 2 Millionen, damit niemand mit Reichtum startet, sondern jeder noch sein Leben selbst in die Hand nehmen muss und sich sein. Dann haben Sie tatsächlich ein System, in dem man das in gewissem Sinne unter Spannung steht, in dem Sinne, dass sie mit Leistung sehr, sehr reich werden können, es aber nicht müssen und vor allen Dingen aber niemand wie Donald Trump mit 200 Millionen startet.
Sagt Anders Levermann. Und das gehört zu seinen Ideen bei der Faltung der Welt. Sein Buch haben wir heute hier diskutiert. Leider war die Qualität nicht so toll, was das Audio angeht. Dafür nochmal Entschuldigung, aber es sollte heute Morgen nicht sein. Dafür umso mehr anregende Ideen von Anders Levermann. Ihnen vielen, vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Danke fürs Zuhören.
Die Faltung der Welt, wie die Wissenschaft helfen kann, dem Wachstumsdilemma und der Klimakrise zu entkommen, im Ullstein Verlag erschienen. Und schon mal der Hinweis auf den nächsten Sonntag, dann Walter J. Lindner zu Gast, der alte Westen und der neue Süden, was wir von Indien lernen sollten, bevor es zu spät ist. Was können wir von denen schon lernen? Die Überheblichkeit des Westens, die stellt er ganz klar in Frage. Walter J. Lindner zu Gast nächste Woche hier bei SR2 Kulturradio. Für heute bedankt und verabschiedet sich Jochen Marmit.
Weitere Fragen an den Autor folgen gibt es in der ARD Audiothek. Dort können Sie unseren Podcast abonnieren, wenn Sie keine Folge verpassen wollen. Ihre Fragen zur kommenden Sendung können Sie uns gerne jederzeit schicken per E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de oder WhatsApp gerne. Dort auch eine Sprachnachricht 0681 65 100. Und zum Schluss haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für Sie.
Anna Politkovskaya schreibt über russische Kriegsverbrechen und kommt auf Putins Todesliste.
Wenn ich getötet werde, sucht den Mörder im Kreml.
Patrice Lumumba befreit seine Landsleute aus der Besatzung und gerät ins Fadenkreuz der CIA.
Dich hat man nur eine Lektion gelehrt. Sklavenarbeit oder Tod.
Fanny Ann Eddy kämpft für die Rechte queerer Menschen und erhält Morddrohungen.
Schweigen macht verletzbar.
Human Minded. Die neue Staffel des Podcasts vom Saarländischen Rundfunk. Mit wahren Geschichten von Menschen, die alles geben. Für Menschenrechte. Human Minded. Die neue Staffel. Jetzt streamen in der ARD Audiothek. Human Minded.